Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Team des Regionalbüros Südwestfalen wünscht Ihnen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Charlotte Boos. Früher hat man uns ganz viele Namen gegeben. Irre, Idioten, Geisteskranke oder Schwachsinnige. Diese Wörter sind sehr schlimm. Sie machen uns schlecht. So heißt es auf der Homepage von Mensch zuerst, Netzwerk People First Deutschland e.V., eine Organisation, die sich für die Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten einsetzt. Dort bekommen diese Menschen auch eine Stimme. Und sie sagen, auch geistig Behinderte passt nicht. Es passt nicht, weil wir uns selbst nicht so sehen. Die Menschen möchten Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt werden. Alles andere trifft auf sie nicht zu. Sie sagen von sich selbst, natürlich lernen wir. Aber wir lernen eben anders als Menschen ohne Lernschwierigkeiten. In dieser Folge geht es um Demenz und es geht um Demenz von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Der demografische Wandel geht auch an dieser Personengruppe nicht vorbei. Sie werden älter und auch sie sind von Demenz betroffen. Wir konnten dafür Dr. Anja Rutenkröger vom Demenz-Support Stuttgart gewinnen. Dagmar Langenohl wird sie zu diesem Thema interviewen, denn sie hat ein sehr interessantes Projekt dazu gemacht. Sie hat gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten sich dem Thema Demenz genähert. Außerdem hören Sie in diesem Hörbeitrag die gewohnten Rubriken. Sie fragen, wir antworten. Jannik Meyer erklärt da, wie der Entlastungsbetrag auch für Minijobber genutzt werden kann.
Annalena Krieger informiert über aktuelle Veranstaltungen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Information jetzt mit dem Interview mit Dagmar Langenohl und Dr. Anja Rutenkröger.
Guten Morgen, Frau Rutenkröger. Schön, dass Sie sich Zeit für unser Interview nehmen.
Ja, guten Morgen, Frau Langenohl. Ich freue mich. Danke für die Einladung und herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
Im Vorgespräch durfte ich von Ihnen erfahren, dass Ihre Heimat Osnabrück ist. Sie haben 2004 Ihren Lebensmittelpunkt nach Stuttgart gelegt und arbeiten dort seit dieser Zeit beim Demenz-Support. Seit gut einem halben Jahr sind Sie Geschäftsführerin im Führungstandem mit Ihrer Kollegin Christina Kuhn. Stellen Sie sich doch bitte einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, gern. Also ich spreche heute aus Stuttgart zu Ihnen und die Demenz-Support ist eine gemeinnützige Organisation. Wir kümmern uns auf ganz vielen verschiedenen Wegen darum, wie man die Lebensqualität und ganz besonders die Teilhabe von Menschen mit Demenz in der Gesellschaft stärken kann. Wir führen Projekte durch, wir haben auch einen Kuckuck, einen Teilhabekanal und uns ist es ein wirklich ganz wichtiges Anliegen, dass es ganz klar ist, Menschen mit Demenz gehören in die Mitte der Gesellschaft.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und warum Sie heute mein Interviewgast sind, ist das spannende Projekt Demenz und geistige Behinderung. Nehmen Sie uns doch bitte mal mit rein in dieses Projekt, sodass wir eine Vorstellung davon bekommen, was und vor allem, warum Sie dieses Projekt durchgeführt haben.
Ja, gerne. Also Menschen mit Behinderungen, mit Lernschwierigkeiten werden in Deutschland erfreulicherweise immer älter. Damit kommen auch neue Herausforderungen auf die Behindertenhilfe zu. Und zwar gerade Menschen mit Down-Syndrom haben ein 30 bis 40-fach erhöhtes Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Und darum haben wir uns auch mit dem Thema beschäftigt und haben erstmal in der ganzen Welt, also international geguckt, also wie gehen andere Länder damit um. Und da ist uns ein sehr gutes Bildungskonzept begegnet, wo es darum geht, wie können Menschen die zusammenleben und zusammenarbeiten, Verständnis dafür gewinnen, dass eben ihre Arbeitskollegen oder Mitbewohner eine Demenz entwickeln. Mhm. Das heißt also, Menschen, die in dem Behindertenbereich, sage ich mal, leben und arbeiten in einer Werkstatt, dass dafür Verständnis geschafft wird. Und das war das Kernelement von dem Projekt.
Dann würde mich ja natürlich auch interessieren, was Sie so, zum einen, was Sie gemacht haben im Projekt, wie ist es so abgelaufen und welche spannenden Erkenntnisse Sie gewinnen konnten.
Ja, das ist so abgelaufen, dass wir einmal in einem Wohnheim und einmal in einer Werkstatt tätig waren und dort innerhalb von ungefähr 10 Treffen erklärt haben, auf ganz leichte Art und Weise, was ist eigentlich eine Demenz, dass also ein Verständnis dafür geschaffen wurde und genauso auch, was können denn Mitbewohner und Arbeitskolleginnen auch tun, um ihre demenzerkrankten Kolleginnen zu unterstützen. Mhm. Und genauso haben wir uns natürlich auch mit den Fachpersonen auseinandergesetzt, das heißt mit den Heilerziehungspflegerinnen, mit den Arbeitserzieherinnen. Auch genauso braucht es dort ganz viel Know-how, um eben zu verstehen, dass zu der Behinderung jetzt noch eine Demenz sich entwickelt. Mhm. Und ich habe Ihnen auch einen kleinen, weil in diesem Rahmen ist eine DVD entstanden mit 6 Kurzfilmen, auch vieles erklärt wird. Und ich möchte gerne die Personen, die eine Lernschwierigkeit, eine Behinderung haben, zu Wort kommen lassen, was sie verstanden haben, wie sie Menschen mit Demenz eben helfen können. Ich würde das ganz kurz einspielen.
Sehr gerne, ja.
Wie könnt ihr eure Arbeitskollegen oder Familienangehörigen mit einer Demenz unterstützen?
Zeiten, Arbeit.
Den nochmal erklären oder Arbeit geben, die er schon mal gemacht hat.
Dass man auf die Person eingeht.
Auch irgendwie mal rausgehen und so, spazieren gehen. So.
Ihm die Zeit geben oder Arbeit, die nicht so dringend ist.
Und dass man ihn so wahrnimmt, wie er ist.
Nicht jetzt und ihn anschreit vor allen Dingen. Und
ihm behilflich ist.
Meine Mama.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gehört, wir haben dieses Projekt nicht in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, sondern im Kraichgau. Ja. Also das merkt man schon sehr von der Aussprache.
Das stimmt, ja. Aber verständlich.
Ja, das ist schön. Und mir ist das auch so ein Anliegen und wichtig, weil auch noch vor einigen Jahren gab es so die Meinung, ja, wie Menschen mit Behinderungen können ja nichts Neues lernen. Mhm. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und uns ist hier so sehr entgegengekommen, dieses empathische Verständnis, die Veränderungen, die eben dann einhergehen mit den Personen, die eine Demenz entwickeln. Und dass es sehr wohl und viel ausmacht, wie die Umwelt darauf reagiert. Und hier ist so einfach beschrieben worden, also Arbeit geben, die nicht so schwierig ist.
Genau.
Dahinter steht ganz viel. Dahinter steht, dass zum Beispiel eine Werkstatt und Werkstattleitung sich darauf einlässt und erstmal überlegt, okay, die Person ist nicht mehr so zuverlässig. Die Person kann vielleicht die Arbeitsanweisung nur noch zum Teil erfüllen. Aber für sie selber ist Arbeit eine, sage ich jetzt mal, identitätsstiftende und wichtige Tätigkeit, um Lebensqualität zu entwickeln. Und wie ist dann die Werkstatt gefragt, wie kann ich die Arbeitsabläufe so anpassen, dass es weiterhin möglich ist, dass die Person bei uns arbeitet. Hm.
Ja, das heißt ja auch, dass es, dass eine Demenz bei Menschen mit geistiger Behinderung sicherlich auch schon in früheren Jahren ja erste Symptome zeigt oder sich bemerkbar macht.
Dankeschön für die Frage. Ganz genau. Das ist tatsächlich ein doch deutlicher Unterschied zur restlichen allgemeinen Bevölkerung. Bei Menschen mit Behinderung, insbesondere bei Menschen mit Down-Syndrom, zeigen sich die ersten Anzeichen schon mit dem 30., 40. Lebensjahr. Ja. Und das kommt daher, dadurch, dass das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist. dass genau da sich eben die Plaques ablagern und dass das Risiko an einer Demenz, insbesondere Alzheimer-Demenz zu erkranken, eben um bis 3-4-fache erhöht ist. Mhm. Und da kommt noch was hinzu, die demografische Entwicklung, die wir alle so kennen, die zieht in der Behindertenhilfe sehr Einzug. Also bis 2030 werden einfach viele Menschen, also jeder Zweite in der Behindertenhilfe über 60 Jahre sein. Mhm. Und da merkt man auf einmal auch das Gewicht an Bedeutung, warum es wichtig ist, sich wirklich darauf einzustellen.
Ja, Sie haben das ja eingangs auch schon gesagt, dass Menschen mit Behinderung, egal jetzt wie gelagert, ob geistig oder körperlich behindert, ja auch in der heutigen Zeit älter werden. Ne? Viele gehen ja ihrer Tätigkeit in den Werkstätten nach oder eben wohnen auch in Wohnheimen. Und da ist das ja schon eine enorme Herausforderung, die da auch auf die Wohnform und die Unterbringung und Beschäftigung ja auf uns zukommt, als Gesellschaft eigentlich auch. Ja, ne? Denn wir sprechen ja von Inklusion.
Ganz genau.
Und Teilhabe.
Und Teilhabe. Und auch, ja. Also wie wir auch genau die Empfehlungen, sage ich mal, machen in anderen Bereichen, ist zum Beispiel die Umweltgestaltung. Ich sage jetzt mal, also wie ein Wohnheim, wie der Arbeitsplatz eben gestaltet ist, ganz wichtig. So können zum Beispiel, sag mal, gut gemeinte Gestaltungen in den Wohnheimen aber dazu führen, dass jemand auf einmal nicht weitergehen möchte, weil er vielleicht den Boden erkennt. Da sind Intarsien drauf und er sieht das aufgrund der Tiefenwahrnehmung, die sich verändert, nicht mehr so, sondern denkt, da ist zum Beispiel ein See, da kann ich nicht drüber gehen. Mhm. Oder ganz, ganz hilfreich sein, dass die Betreuenden und Begleitenden wissen, warum kann er auf einmal nicht mehr die Treppe runtergehen? Mhm. Weil die Tiefenwahrnehmung nicht mehr da ist. Und da kann es hilfreich sein, einfach die Hand zu nehmen, der Person in die Augen zu schauen und beim Treppe gehen quasi die Hand zu reichen und mit runter zu gehen. Und damit geht es. Also das sind so die praktischen Dinge, wo man eben genau hinschauen muss, sage ich mal. Wie kann man da helfen und unterstützen? Und wir sind eben ja so ein bisschen dazu gekommen, also ich sage jetzt mal demografische Entwicklung, vielleicht auch die Frage, wie kann man das erkennen?
Genau. Es ist ja einfach auch der Punkt der Diagnostik, zumindest aus meiner Erkenntnis, ist es ja noch schwierig, dort die üblichen diagnostischen Mittel auch so anzuwenden bei der Personengruppe. Haben Sie da auch was rausgefunden oder gibt es da Möglichkeiten der Diagnostik?
Ja, auf jeden Fall. Auch da hat uns der Blick über den Tellerrand, also immer international in andere Länder, sehr geholfen. Ja. Und da gibt es ein Erhebungsverfahren, also einen Fragebogen nenne ich jetzt mal, der heißt NTG. Der steht ungefähr in 25 Sprachen frei zur Verfügung. Und ganz besonders, also Betreuende, Angehörige, Bezugspersonen sind gefragt, hier genau hinzuschauen. Zum Beispiel in 12 verschiedenen Bereichen. Ich nehme jetzt mal den Bereich Anziehen und Körperpflege. Und da wird dann gefragt, also braucht jemand Unterstützung beim Anziehen oder zieht er die Kleidung meinetwegen verkehrt rum an oder wenn es jetzt draußen Minusgrade sind, zieht er sich zum Beispiel die Sommerkleidung an. Und dann ist der wichtige Punkt dabei, es wird gefragt, war das schon immer so? Tritt das neu auf? Ist das in den letzten Jahren neu aufgetreten? Und so gibt es zu 12 Oberpunkten viele untergegliederte Fragen. Und am Ende hat man die Aussage und Information, okay, wir sehen jetzt in, sag mal, 5 Bereichen, gibt es in dem letzten Jahr deutliche Verschlechterung. Ja. Und dann hat man gute Hinweise, um nämlich informiert mit Fachärztinnen ins Gespräch zu gehen. Das heißt Neurologinnen oder, das ist mir auch ein Anliegen, tatsächlich in die Memory-Klinik zum Beispiel zu gehen. Also sich an Fachorganisationen zu wenden und zu gucken, weil es gibt natürlich auch dort viele, sage ich mal, behandelbare Gründe. Zum Beispiel, jemand hat eine entgleiste Schilddrüsenerkrankung, entgleisten Diabetes oder eine Infektion, oder Vitamin-B-Mangel. das ist ja so, das kann man direkt behandeln. Und anderes, auch wenn jemand dann eine Demenz entwickeln sollte, das muss man dann weiter abklären und gucken, ob da eine medikamentöse Behandlung oder so erforderlich ist. Aber hiermit kann man einfach sehr informiert ins Gespräch gehen und vor allen Dingen braucht dann nur eine Bezugsperson. Also sinnvoll ist sicherlich, man führt das durch ab dem 35. Lebensjahr und das einmal im Jahr, damit man so einen Verlauf.
Okay. Ja, also schon als Instrument kontinuierlich anzuwenden, ne? Von den Bezugspersonen. Ich finde auch bei Veränderungen eine Diagnostik das A und O, ne? Weil eben diese anderen Erkrankungen ja auch eine Rolle spielen können unter Umständen, ne? Und das einfach auch abzuklären, ist ja auch da wichtig.
Ja, ganz genau. Wir haben so die Erfahrung gemacht, uns wurde zurückgemeldet, dass zum Beispiel bei der Hilfebedarfsplanung, die auch einmal im Jahr in der Behindertenhilfe stattfindet, mindestens einmal im Jahr, könnte man diesen Fragebogen mit angliedern.
Ja.
Oder aus der Werkstatt heraus ist die Erfahrung gemacht worden, dass es sehr hilfreich ist, schon gleich in den Erstgesprächen mit den Angehörigen, sage ich mal, einen guten Kontakt aufzubauen und auch darüber zu informieren. Mhm. Also es braucht, wie so häufig, einen guten Kontakt und auch Gespräche.
Ja. Und so. Eine Sensibilität für das Thema.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. Genau, gerade jetzt bei den älter werdenden Menschen.
Ganz genau. Ich wollte gerade nochmal auf so eine praktische Umsetzung und Ergebnisse eingehen. Mhm.
Sehr gerne.
Von dem Projekt, wo wir nämlich gerade bei den Angehörigen so waren. Also
sehr gerne.
In dem Rahmen sind auch 2 Broschüren entstanden in leichter Sprache.
Ja.
Also das heißt leichte Sprache in einfacher Sprache mit vielen Bildern, wo eben erklärt ist, was ist eine Demenz? Und das ist uns so aufgefallen im Kontakt mit Angehörigen, ist das sehr gut verwendbar, weil es so einfach erklärt ist. Was ist eine Demenz? Was kann ich machen? Wie kann ich unterstützen? Und aus der anderen Perspektive heraus, was wir nämlich nicht vergessen dürfen, sehr viele Menschen mit Behinderungen und mit Down-Syndrom leben in den Familien zu Hause.
Ja, das stimmt.
Und das ist auch sehr schön und sehr erfreulich. Und hier kommt es manchmal zum Rollenwechsel, dass nämlich die Menschen mit der Behinderung in die Rolle der pflegenden Angehörigen rutschen, weil ihre alten Angehörigen eine Demenz entwickeln. Mhm. Und daher haben wir noch eine zweite Broschüre entwickelt, die heißt Hat Mama Demenz?
Ja.
Also was heißt das dann, wenn jemand vielleicht eben immer wieder nach Hause kommt und so in diese typischen Diskussionen kommt? Wo ist mein Geldbeutel? Du hast den genommen. Wie gehe ich damit um? Und was bedeutet das eben dann in der Rolle? Ich habe selber eine Behinderung und meine Eltern werden dement.
Ja. Genau, einfach nochmal für beide Seiten eine Broschüre, die erklärt, was eine Demenz ist, ne?
Genau, und das führt eigentlich auch so zu diesem tatsächlich nochmal nächsten Punkt, gutes Älterwerden und wie wohnen,
ist ja eigentlich die Frage. Ja, das ist ein großes Thema.
Das
nicht nur für den Bereich der Behindertenhilfe, ne?
Nein, genau, nicht nur für den Bereich der Behindertenhilfe. Was uns sehr erfreut ist, es gibt die WG Südring. Das ist eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung und Demenz.
Okay.
Und die ist uns aus Hamburg bekannt. Und das ist natürlich eine ganz schöne Möglichkeit. Das heißt, mit einer kleinen Gruppe zusammenzuleben, weiterhin viel am Alltag und Teilhabe dabei zu sein und den Alltag gut gestalten zu können. Der zweite Punkt eben, sage ich mal, wenn man so über Wohnheim halt auch spricht,
dass
viele Menschen mit Behinderungen ja auch sehr lange leben, dann muss ich sagen, kommt an dem Punkt auf die Behindertenhilfe, glaube ich, die große Frage drauf zu, wie passen wir unsere Konzepte an? Es ist so, dass mit der Zeit Menschen mit Behinderung und Demenz auch eine zunehmende Pflegebedürftigkeit entwickeln können. Nicht müssen, aber können. Und da wird auch wieder aus dem internationalen Ausland empfohlen, ganz wichtig sind interdisziplinäre Teams. Das heißt, dass Heilerziehungspflegerinnen und genauso auch Altenpflegerinnen, Krankenschwestern in einem Team zusammenarbeiten, um zu gucken, wie können wir gutes Älterwerden auch in Wohnheimen unterstützen. So, und da braucht es eben verschiedene Perspektiven dazu. Da braucht es zum Beispiel auch den Bereich, ich sage jetzt mal, in der Altenhilfe sehr bekannt, so diese Tagespflegen. Und auch das gibt es auch schon lange in der Behindertenhilfe. Aber eben manchmal greifen die Systeme nicht mehr so. Sprich, am Vormittag sind Betreuende da und dann gehen alle in die Werkstatt. Und erst ab Nachmittag ist wieder jemand da. Nein, die Menschen werden über 63. Sie können nicht mehr in die Werkstatt gehen. Und dann braucht es eine Form von Tagesbetreuung, von Angeboten, die eben auch den Tag über notwendig sind. Und auch, wenn die Pflegebedürftigkeit zunehmen sollte, dass nämlich eins nicht passiert, sage ich mal, dass die Menschen dann in die Altenhilfe umziehen müssen. Ja. Das kann manchmal erforderlich sein und eine gute Lösung sein, aber dann muss man sagen, dann braucht es in der Altenhilfe wiederum Know-how, um sich darauf einzustellen. Mhm. Und ich glaube, wenn man nochmal guckt, also egal, wie man fragt, man möchte eigentlich da alt werden in seinen eigenen vier Wänden.
So ist das, genau.
Wenn die vier Wände seit vielen Jahren die vier Wände in der Behindertenhilfe sind, dann möchte ich auch da alt werden können. Mhm. Weil ich habe Bezüge aufgebaut, ich habe Freunde gefunden, ich habe Bezugspersonen, Kontaktpersonen und die gehen mir alle verloren.
Ja.
Und warum? Weil quasi meine Umgebung sich noch nicht darauf eingestellt hat, dass meine Pflegebedürftigkeit zugenommen hat.
Ja, das ist eine große Herausforderung. Ich weiß von Einrichtungen, die sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. Und ich kann mir aber vorstellen, dass da auch noch viel zu tun ist.
Oh ja, ne? Da ist noch ganz viel Luft nach oben hin. Ich glaube, es braucht sehr, sehr viel an Fortbildung, an Beratungen, an Konzeptentwicklung. Ja. Es freut mich sehr. Ich kann wirklich sagen, wir haben kontinuierlich viele Nachfragen für Fortbildung. Genau zu dem Bereich aus der Behindertenhilfe. Mhm. Also man merkt es. Aber ich finde, das ist ein bisschen so eine Tsunami-Welle. Und von daher muss man auch wirklich jetzt aktiv werden und nicht irgendwann.
Und dazu haben Sie sicherlich schon ganz viel beigetragen. Ganz herzlichen Dank für diesen Rundumblick auch, den Sie uns so eröffnet haben durch dieses Projekt. Und Sie haben eine Fülle von Materialien auf Ihrer Homepage und auch den Fragebogen und die Broschüren in leichter Sprache werden wir natürlich auch hier in diesem Hörbeitrag verlinken, so dass unsere Hörerinnen und Hörer sich da auch einfach mal umschauen können.
Ja, sehr gerne. Und auch zu der DVD und auch zu allen Sachen ist noch zu sagen, die sind alle kostenlos zu bestellen. Und zu den DVDs gibt es auch jetzt noch so ein ganz kurze Teaser, heißen die Kurzfilme, ja. Mhm. Die man demnächst auch auf der Seite bei uns oder die man bei uns auf der Seite anschauen kann.
Ja.
Und ja, Sie haben es gesagt, wir haben wirklich eine Fülle an Materialien, die es bei uns so auf der Homepage gibt, eben auch den Link, wo man sich den Fragebogen runterladen kann. Wir haben tatsächlich auch ein Online-Journal, heißt das, Desorientiert, wo wir mal den Schwerpunkt gesetzt haben zum Thema Demenz und Behinderung, wer da gerne noch weiter lesen möchte. Und ich glaube, ich habe es ganz am Anfang mal so nebenbei erwähnt, wir haben auch einen Teilhabekanal, der heißt Kuckuck TV.
Ja.
Und ist ein YouTube-Kanal, den wir vor ungefähr 5 Jahren ins Leben gerufen haben. Und zwar, um wieder auch Menschen mit Demenz eine Stimme zu geben. Und wir haben da verschiedenste Beiträge über Erotik im Alter, über Wohngemeinschaften. Das ist ein auch ganz neuer Film, wo wir eine Wohngemeinschaft aufgebaut und begleitet haben, hier in Nellingen bei uns in der Nähe. Ein großes Thema ist zum Beispiel immer Autofahren und Demenz.
Ja.
Was geht da? Also, falls die Hörer interessiert sind und Hörerinnen, würde es mich freuen, wenn Sie mal einen Blick in Kuckuck TV auch werfen würden.
Vielen Dank. Ich glaube, wir können unser Gespräch jetzt noch ganz lange fortsetzen und wir hätten keinen Themenmangel.
Ja, also Frau Langenhol, das Gefühl habe ich auch. Wir könnten noch ganz lange weiterreden miteinander, aber das sprengt wahrscheinlich.
Das sprengt jetzt unseren Rahmen, ganz genau. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für all die Informationen und ich sage jetzt einfach mal so, dass ich mich freuen würde, wenn Sie noch einmal zu uns ins Interview kommen würden, dann zu einem anderen Thema. Und ich wünsche Ihnen noch auch für Ihre Arbeit und auch aber ganz persönlich ein ganz gutes und erfolgreiches Jahr 2022. Und vielen Dank für das informative Gespräch mit Ihnen.
Sehr gern, Frau Langenhol.
Hallo und herzlich willkommen in der Rubrik Sie fragen, wir antworten. Hier beantworten wir jede Folge die Fragen, die Sie beschäftigen. Neulich haben wir eine Anfrage von einer Person erhalten, die selber einen Pflegegrad hat und bei sich zu Hause auf 450-Euro Basis eine Person als Reinigungskraft beschäftigt. Sie hat nun die naheliegende Frage gestellt, ob sie nicht die 125-Euro Entlastungsbetrag, die sie ja pro Monat bekommt, nutzen kann, um damit ihre Reinigungskraft zu bezahlen. Die Antwort ist: unmittelbar darf sie das leider nicht. Aber es gibt einen niedrigschwelligen Weg, wie sie das machen kann. Dafür müssen 4 Voraussetzungen gegeben sein. Die erste Voraussetzung ist, dass die unterstützende Person mit der Person, die sie unterstützt, nicht bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist. Voraussetzung Nummer 2 betrifft die korrekte Anmeldung der unterstützenden Person. In der Regel sind Personen, die im Haushalt unterstützen, auf 450-Euro Basis und damit als Minijobberinnen angestellt. Wer MinijobberInnen anstellen will, schließt mit ihnen einen Arbeitsvertrag und meldet diese dann bei der sogenannten Minijobzentrale. Alle Infos zu Minijobs und zur Minijobzentrale finden Sie unter www.minijob-zentrale.de. Den Link finden Sie auch nochmal im Transkript zu dieser Folge. Damit kommen wir zur Voraussetzung Nummer 3, der notwendigen Qualifizierung für die Person, die unterstützt. Diese muss mindestens einen Pflegekurs nach § 45 SGB-L vorweisen können. Das kann zum Beispiel ein Nachbarschaftshelferkurs der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz sein. Die 4. und letzte Voraussetzung bildet ein Infogespräch bei einem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz. In dem Infogespräch werden unterstützte und unterstützende Personen über die Rechte und Pflichten aufgeklärt, die sich durch das Beschäftigungsverhältnis ergeben. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann man sich bei der Pflegekasse der entsprechenden Person melden und die Beschäftigung angeben. Und so bekommt man die Möglichkeit, die 125-Euro Entlastungsbetrag im Monat auch für eine Haushaltskraft nutzen zu können. Vielleicht haben Sie die Erklärung gerade gehört und fragen sich, wäre es nicht viel einfacher, die Haushaltskraft dann einfach als Nachbarschaftshelferin zu engagieren und sich das Infogespräch beim Regionalbüro zu sparen? Wichtig hierzu zu wissen: die Verordnung, die die Nachbarschaftshilfe regelt, geht davon aus, dass Nachbarschaftshelfer nur ehrenamtlich tätig sind und nicht die Absicht haben, mit ihrer Tätigkeit Gewinne zu erzielen. Vielmehr ist das Geld, was die NachbarschaftshelferInnen nachher bekommen, nur eine Aufwandsentschädigung. Zum Problem kann das werden, wenn eine Person regelmäßig mehr als die 125-Euro Entlastungsbetrag pro Monat einnimmt. In diesem Fall kann beim Finanzamt der Eindruck entstehen, dass die Person ihre Hilfe gewerblich anbietet. Hier bietet die Beschäftigung im Haushalt eine rechtssichere Alternative. Da es für die Beschäftigten im Anstellungsverhältnis keine Einkommensobergrenze gibt, kann man zur Finanzierung ab Pflegegrad 2 zum Beispiel auch zusätzlich das Pflegegeld nutzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema Einzelkräfte im Beschäftigungsverhältnis damit etwas verständlicher machen. Sollten Sie noch Fragen haben oder selber ein Infogespräch benötigen, melden Sie sich gerne jederzeit beim Regionalbüro.
Willkommen in der Rubrik der Veranstaltungshinweise. Ich bin Annalena Krieger und habe Ihnen 3 Veranstaltungen herausgesucht, die ich ganz interessant finde. Wir befinden uns im Januar, das Jahr hat angefangen und leider hat Corona wieder die Hand übernommen und es findet leider nicht so viel statt und das meiste ist leider auch online. Wir als Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz bieten in Kooperation mit dem Kreis Olpe und der Lernschmiede im Februar einen Online-Kurs zum Nachbarschaftshelfer an. Der Kurs startet am 14.02.2022 mit einer Online-Selbstlernphase. Er endet dann am 26.02. mit einem Seminartag, der über eine Videokonferenzplattform stattfindet. Der Kurs startet dann von 9 Uhr bis 16.15 Uhr. Weitere Fragen und Anmeldungen können Sie an das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen, also an uns, stellen. Der Kurs ist wie immer kostenlos. Die Frage, wie kann uns Technik unterstützen, sodass wir möglichst lange zu Hause leben können, wird am 10. Februar von 10 bis 11 Uhr durch die Verbraucherzentrale NRW behandelt. Das ist auch eine Online-Fortbildung, die über EduDip stattfindet. Die Veranstaltung ist auch kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Website der Verbraucherzentrale. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft bietet Ihnen am 15. März eine Online-Veranstaltung zum Thema Vorsorge und Betreuungsvollmacht an. Diese fängt abends um 18 Uhr an und findet über Zoom statt. Auch diese Fortbildung ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
Wie immer finden Sie alle Informationen auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch die Transkripte. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. 0271 234 178 141 oder Sie schreiben uns südwestfalen@rb-apd.de. Zum Schluss habe ich noch was für Sie. Ein Rezept von People's First. Es ist ein Rezept für Inklusion. Man nehme 1 Kilogramm Begeisterung für die Idee der Inklusion, 500 Gramm Geduld, 250 Gramm Ernst nehmen der Idee von Mitbestimmung, eine Portion Humor, etwas Wissen über Recht und Gesetze, etwas Wissen über Einrichtungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Dazu 1 Teelöffel Verständnis für Menschen. Aber Achtung, Hefe und Backpulver nicht benutzen. Diese Zutaten blähen nur auf. Sie machen weniger wichtige Sachen sehr groß und das nennt man dann auch heiße Luft. Und das lenkt von den wichtigen Dingen nur ab. In diesem Sinne lade ich Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Hörbeitrag im Februar ein. Teil 2 zu unserer Miniserie Demenz. Wir begrüßen dann Katja Seidel von der Universität in Siegen und Dr. René Thyrian vom DZNE Greifswald. Sie stellen das Projekt Case Management für Menschen mit Demenz im Kreis Siegen-Wittgenstein vor. Darauf freuen wir uns und wir freuen uns natürlich auch auf Sie. Bis dahin, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, passen Sie gut auf sich auf. Ihre Charlotte Boos.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alter-pflege-demenz-nrw.de.